Stell dir mal vor, der frisch designierte CEO eines weltweiten milliardenschweren Imperiums tritt seinen ersten Arbeitstag an.
Okay.
Die Kameras laufen, die Presse ist da, also die ganze Welt schaut zu. Und seine allererste Amtshandlung?
Ja.
Er geht runter in den Keller, stellt sich vor den Augen der gesamten Öffentlichkeit, vor den unbezahlten Praktikanten und bittet den ganz demütig, ihn offiziell in das Unternehmen einzuführen.
Das wäre ein absolutes PR-Desaster.
Richtig. Völlig ungeschickt, deplatziert und, naja, das absolute Gegenteil von dem, was man von einem mächtigen Anführer erwartet. Aber genau dieses paradoxe Machtgefüge spielte sich im ersten Jahrhundert am Jordan ab.
Absolut, ja.
Schön, dass du heute wieder mit uns am Tisch sitzt. Wir haben heute nämlich die Notizen zu einer Vorlesung von Dr. Craig Keener über die Kapitel 3 und 4 des Matthäusevangeliums vor uns.
Und das ist wirklich massives Material.
Ja, total. Und unsere Mission für diese tiefgehende Analyse heute ist es, genau solche Brüche in den entscheidenden Startmomenten im öffentlichen Leben Jesu zu sezieren. Wir blicken hinter die Kulissen der antiken Texte und untersuchen die Mechanismen von Identität, die Anatomie von Machtmissbrauch und die absolut toxische Gefahr von plötzlichem Ruhm.
Das ist ein ziemlich ambitioniertes Programm für heute.
Auf jeden Fall. Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Wenn man sich diese scheinbar bekannten historischen Details ansieht, stolpert man sofort über massive Widersprüche. Nehmen wir direkt diese Initiation, also die Taufe.
Dieser Moment ist echt faszinierend, weil er uns direkt zu einem der, naja, der schärfsten Werkzeuge in der modernen Geschichtsforschung führt.
Mhm. Welches meinst du?
Das sogenannte Kriterium der Peinlichkeit.
Ah, okay.
Weißt du, wenn wir antike Texte analysieren, fragen wir uns immer, warum ein Autor ein bestimmtes Detail überhaupt aufgeschrieben hat. Die frühe Kirche befand sich ja in einem massiven Konkurrenzkampf in der antiken Welt.
Klar, die mussten sich beweisen.
Genau. Und sie wollten Jesus logischerweise als den ultimativen, unfehlbaren und göttlichen Anführer präsentieren. Dass er aber zu Johannes dem Täufer geht, um sich von ihm taufen zu lassen, war für viele frühe Christen extrem problematisch.
Weil es ihn schwach aussehen lässt.
Richtig. Es lässt Jesus nämlich in diesem historischen Moment als völlig untergeordnet erscheinen. Der Täufer war eine etablierte Autoritätsfigur. Und in der damaligen Logik stand derjenige, der tauft, hierarchisch immer über dem, der getauft wird.
Aha, krass. Das ist echt ein Problem für die PR?
Absolut. Und Johannes selbst realisiert diesen Konflikt laut unseren Quellen auch sofort und wehrt sich dagegen. Er sagt sinngemäß, Moment, die Rollen sind hier völlig vertauscht.
Ja, er sagt doch, er sei nicht würdig, oder?
Genau, er sagt, ich bin nicht würdig, dich zu taufen. Du solltest mich eigentlich mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.
Das ist genau der Punkt, der mir in den Quellen so extrem aufgefallen ist. Niemand, der eine makellose Legende über seinen Helden schreiben will, erfindet freiwillig ein Detail, das die eigene theologische Agenda derart verkompliziert.
Mhm, absolut nicht.
Dass dieser Moment für die frühe Kirche so unglaublich peinlich war, ist ja paradoxerweise der stärkste Beweis dafür, dass es ein historisches Faktum sein muss. Sie mussten es aufschreiben, weil es nun mal unbestreitbar passiert war, auch wenn es ihnen PR-technisch gar nicht in den Kram passte.
Ja, man konnte es einfach nicht mehr unter den Teppich kehren.
Genau. Aber dann wird die Szene ja noch absurder, finde ich. Der Text beschreibt, wie sich der Himmel teilt. Wir hören eine himmlische Stimme, die später in der rabbinischen Tradition als Bat Kol bezeichnet wurde.
Hm?
Und dann kommt der Geist Gottes herab, aber in Form einer Taube. Und hier muss ich wirklich mal einhaken.
Warum?
Naja, eine Taube ergibt für mich strategisch überhaupt keinen Sinn. Wenn du dich als Herrscher eines völlig neuen Reiches präsentierst, brauchst du doch ein Machtsymbol.
Ja, aus unserer Sicht schon.
Genau. So einen Adler, wie die römischen Legionen ihn auf ihren Standarten trugen. Oder einen Löwen. Eine Taube wirkt im Kontext von antiker Machtdemonstration einfach extrem schwach. Verfehlt er da nicht sein Zielpublikum völlig?
Das ist ein brillanter Einwand, weil aus der Perspektive römischer Machtpolitik hast du da völlig recht. Ein Adler symbolisiert Dominanz, militärische Stärke und das Zerschmettern von Feinden.
Eben.
Aber genau diese Art von Macht wird hier ganz bewusst abgelehnt. Wir müssen das Symbol durch die Linse des damaligen jüdischen Publikums betrachten, nicht durch die römische.
Okay. Und was bedeutete die Taube für die?
Für sie war die Taube untrennbar mit Genesis 8 verbunden, also mit der Erzählung direkt nach der Sintflut.
Ah, die Taube mit dem Ölzweig.
Genau die. Die Taube, die Noah den Zweig bringt, war das universelle Symbol für die Neuschöpfung. Sie steht für einen kompletten Neuanfang nach dem absoluten Chaos und der Zerstörung.
Wow, okay.
Der Geist manifestiert sich also eben nicht als Raubvogel, der alles zerreißt, sondern als Zeichen, dass ein völlig neues Zeitalter der Schöpfung anbricht. Eine Fledermaus oder so hätte da nicht ganz dieselbe Wirkung gehabt.
Das verändert die Perspektive natürlich komplett. Es geht also von Sekunde 1 an gar nicht um militärische Unterwerfung, sondern um Erneuerung. Und die himmlische Stimme, die dann spricht, unterstreicht dieses Paradoxon ja noch weiter, oder?
Exakt. Die Stimme kombiniert nämlich zwei sehr unterschiedliche alttestamentliche Konzepte, die das damalige Publikum sofort erkannt hat. Zuerst zitiert sie Psalm 2. Dies ist mein geliebter Sohn.
Das ist der königliche Text, richtig?
Richtig. Das ist der Text für den siegreichen König, den royalen Herrscher auf dem Thron. Aber dann fügt sie direkt Jesaja 42 hinzu, an dem ich Wohlgefallen habe.
Und das ist was anderes.
Ja, das ist die Beschreibung des weidenden Gottesknechts, der Schmerz und massive Ablehnung ertragen muss.
Er bekommt also eine Doppelrolle zugewiesen, die sich eigentlich total widerspricht. Der absolute Monarch, der aber gleichzeitig tiefes Leid erfahren wird.
Ganz genau.
Wenn jemand eine derart massive göttliche Bestätigung erfährt, würde man in jeder klassischen Heldengeschichte erwarten, dass jetzt der Triumphzug losgeht.
Würde man denken, ja.
Aber die Mechanik dieser Erzählung bricht sofort mit dieser Erwartung. Der Geist führt ihn nicht nach Jerusalem auf den Thron, sondern direkt in die lebensfeindliche Wüste. Zu einer brutalen 40-tägigen Prüfung. Das fasziniert mich total.
Mich auch. Jedes Mal aufs Neue.
Dieser massive Erfolg, dieses göttliche Mandat, ist einfach kein Schutzschild gegen Krisen. Es ist fast so, als würde die Bestätigung die Krise überhaupt erst auslösen.
Das ist eine sehr präzise Beobachtung. Die Wüste ist in der antiken Vorstellung nämlich kein Ort der Selbstfindung, wie wir es heute vielleicht in Retreats romantisieren.
Ja, so Wellness in der Wüste.
Genau, eben nicht. Es ist das absolute Chaos, der Ort des Dämonischen und des Mangels. Die 40 Tage spiegeln natürlich die 40 Jahre wider, in deren das Volk Israel in der Wüste getestet wurde.
Und woran sie oft krachend gescheitert sind.
Richtig. Der Teufel, der hier als Ankläger auftritt, zielt nicht auf irgendetwas ab, sondern exakt auf die Identität, die am Jordan gerade etabliert wurde.
Mhm.
Er startet seine Angriffe mit »Wenn du Gottes Sohn bist«. Das ist eine direkte psychologische Fortsetzung der Taktik der Schlange in Genesis 3, die ja fragt, hat Gott wirklich gesagt?
Ah, das ist derselbe Hebel.
Genau. Oder wie es die Widersacher im apokryphen Buch der Weisheit tun, im zweiten Kapitel, wo sie den Gerechten verspotten und testen wollen, ob Gott ihn wirklich rettet, wenn er sich selbst Sohn Gottes nennt.
Er greift also genau das frische Fundament an. Hier wird es wirklich interessant. Wenn ich mir die drei spezifischen Versuchungen ansehe, dann sind das ja nicht einfach irgendwelche magischen Taschenspielertricks.
Nein, absolut nicht.
Es sind drei hochgradig spezifische Modelle von toxischer Führung und Machtmissbrauch.
Das hast du perfekt zusammengefasst. Der Teufel bietet Jesus drei alternative Rollen an, um sein neues Reich zu bauen. Die erste Versuchung, also Steine in Brot zu verwandeln, das ist die Rolle des populistischen Magiers.
Brot und Spiele sozusagen.
Exakt. Es geht darum, die eigenen physischen Bedürfnisse sofort zu befriedigen und die Massen durch schnelle materielle Lösungen an sich zu binden.
Okay, und die zweite?
Die zweite Versuchung, der Sprung vom Tempel. Das ist die Rolle des realitätsfernen Visionärs. Es ist die Aufforderung, ein spektakuläres öffentliches PR-Event zu inszenieren, eine Rettung durch Engel vor den Augen der religiösen Elite in Jerusalem zu erzwingen.
Um sofortige Anerkennung zu generieren.
Richtig. Und die dritte Versuchung ist die des politischen Revolutionärs. Sich vor dem Bösen niederzuwerfen, also einen fatalen moralischen Kompromiss einzugehen, um im Gegenzug sofortige politische Kontrolle über alle Reiche der Welt zu erhalten.
Wenn man sich ansieht, wie der Teufel bei der zweiten Versuchung argumentiert, wird es strukturell extrem spannend. Er zitiert nämlich ausgerechnet Psalm 91, um Jesus zu diesem PR-Stunt vom Tempeldach zu überreden.
Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt.
Er benutzt also den heiligen Text selbst als Waffe. Ich habe das Gefühl, das ist nicht wie bei zwei Anwälten, die sich vor Gericht streiten. Es erinnert mich viel mehr an die Mechanik eines modernen, hochgradig manipulativen Algorithmus in den sozialen Medien.
Wie meinst du das genau?
Naja, es ist, als würde dieser Algorithmus genau das scannen, worauf du am sensibelsten reagierst. In Jesu Fall war das eben die Autorität der Heiligen Schriften. Und dann spült er dir eine völlig isolierte Halbwahrheit in den Feed.
Ich verstehe.
Es klingt logisch, es sieht aus wie die absolute Wahrheit, aber es ist eine bewusst unvollständige Information, die dich in eine völlig toxische Richtung lenken soll. Warte, der Teufel zitiert also auch die Bibel? Das ist echt verrückt.
Diese Analogie trifft den Kern der Sache perfekt. Der Algorithmus des Teufels, wie du ihn nennst, nimmt einen Fakt, nämlich Gott beschützt seine Leute, und dann schneidet er den gesamten historischen und theologischen Kontext einfach ab.
Weil Psalm 99 eigentlich was ganz anderes meint.
Ja, in Psalm 91 geht es um den Schutz vor äußeren, unvermeidlichen Gefahren des Lebens. Es geht definitiv nicht darum, völlig künstlich eine Lebensgefahr zu provozieren, nur um Gott zu zwingen, sich zu beweisen. Es ist eine Perversion des Textes.
Und wie reagiert Jesus darauf?
Er kontert dieses aus dem Kontext gerissene Zitat nicht mit Magie, sondern indem er aus dem Buch Deuteronomium zitiert, speziell aus den Kapiteln 6 und 8. Und das Entscheidende ist, er zitiert im Kontext.
Er holt das große Ganze zurück.
Genau. Er greift auf die Geschichte Israels zurück, erinnert daran, wie das Volk in der Wüste versagte, als es Gott herausforderte, und entscheidet sich ganz bewusst, als der wahre Sohn diesen Test diesmal zu bestehen.
Das ist ein enormer mentaler Kraftakt. Und es zeigt uns, dass das intellektuelle Durchdringen von Kontext buchstäblich lebensrettend sein kann.
Absolut. Und diese Wüstenprüfung hat tiefgreifende Auswirkungen auf das Verständnis von Leid und Berufung. Dr. Kina teilt in seiner Vorlesung einen Moment aus seiner eigenen Biografie, der das brillant veranschaulicht.
Oh, was ist ihm passiert?
Er wurde in seiner Karriere einmal für 2 Jahre durch massive falsche Anschuldigungen extrem tief geprüft. Sein akademisches und persönliches Lebenswerk schien komplett zerstört.
Das muss schrecklich gewesen sein.
Ja. In dieser absoluten Dunkelheit, in seiner ganz persönlichen Wüste, erkannte er aber etwas Essentielles. Gott beruft Menschen nicht, weil sie fehlerfreie, unzerstörbare Superhelden sind. Er beruft Menschen aus Staub und Asche.
Wow.
Wir bestehen Prüfungen nicht aus eigener, unerschöpflicher Kraft, sondern oft nur durch das nackte Festhalten an der ursprünglichen Identität. Das Faszinierende an der antiken Wüstenerzählung ist ja auch, dass die rettenden Engel kommen und Jesus erst dienen, nachdem die Prüfung vollständig bestanden ist.
Das bedeutet, während der Mechanismus der Prüfung abläuft, bist du völlig isoliert, keine himmlische Rettung auf halbem Weg. Du musst es komplett durchstehen.
Genau so ist es.
Gut, Jesus lehnt also diese ganzen verlockenden Angebote von sofortiger, spektakulärer Macht ab. Wenn er nicht den Weg des Magiers oder des politischen Revolutionärs wählt und wenn er keine PR-Stunts im religiösen Zentrum Jerusalem abzieht, wie baut er dann sein neues Reich auf?
Er geht einen völlig anderen Weg.
Seine Strategie ist echt bemerkenswert. Er geht nämlich in die Provinz, nach Kapernaum. Aber ich muss hier wieder den Finger in die Wunde legen. Galiläa war doch damals das absolute Hinterland, oder nicht?
Naja, so wird's oft dargestellt, ja.
In den antiken Texten wird oft extrem herablassend über die Galiläa gesprochen. Warum baut man das Hauptquartier einer Bewegung, die die Welt verändern soll, ausgerechnet in einer Provinz auf, die von der Elite so verachtet wird?
Weil es logistisch und strategisch ein absolut genialer Schachzug war. Wenn man auf die Karte der Antike schaut, versteht man sofort, warum.
Okay, erklär mal.
Nazareth, wo er aufwuchs, war klein und lag isoliert in den Hügeln. Kapernaum hingegen lag direkt am See Genezareths und vor allem an der Via Maris. Das war eine der wichtigsten internationalen Handelsrouten, die Ägypten mit Syrien und Mesopotamien verband.
Ein echter Knotenpunkt also.
Absolut. Es war eine blühende Stadt mit 1.000 bis 2.000 Einwohnern. Von diesem Verkehrsknotenpunkt aus konnte er nicht nur Galiläa durchdringen, sondern auch das Gebiet von Herodes Philippus und die sogenannten Dekapolis-Städte erreichen.
Ah, das macht Sinn. Nachrichten, Lehren und Gerüchte verbreiten sich entlang von Handelsrouten wahrscheinlich wie ein Lauffeuer.
Genau. Kapernaum war das perfekte logistische Hub für eine Graswurzelbewegung.
Das ergibt logistisch total Sinn. Aber lass uns kurz bei dem Ruf Galiläas bleiben. Diese regionale Voreingenommenheit, dieses Herabschauen aus Jerusalem, das wurde ja in der modernen Geschichte sogar instrumentalisiert. Ich denke da an theologische Strömungen, die behaupteten, Galiläa sei eigentlich völlig heidnisch gewesen.
Das ist ein sehr, sehr wichtiges historisches Detail. Du sprichst von Konzepten, die besonders im frühen 20. Jahrhundert von Leuten wie Walter Grundmann propagiert wurden.
Genau den meine ich.
Das war ein Theologe, der tief in die Nazi-Ideologie verstrickt war. Seine Agenda war es, zu beweisen, dass Galiläa rein heidnisch besiedelt war. Das Ziel dahinter war offensichtlich. Man wollte Jesus von seinen jüdischen Wurzeln abschneiden.
Um ihn für ihre Ideologie passend zu machen.
Richtig. Ihn quasi entjuden, um ihn für eine antisemitische Ideologie nutzbar zu machen. Aber wenn wir uns die harte Wissenschaft ansehen, entlarvt die moderne Archäologie das heute komplett.
Was genau haben Sie gefunden?
Die Ausgrabungen der letzten Jahrzehnte beweisen zweifelsfrei, dass Galiläa im ersten Jahrhundert dicht mit jüdischen Siedlungen durchzogen war. Diese Gemeinschaften hielten sich extrem streng an die Tora.
Also nichts mit heidnischem Hinterland?
Überhaupt nicht. Sie nutzten rituelle Bäder, sogenannte Mikwen, und ganze Dörfer nahmen die mehrtägige Pilgerreise zu den Festen nach Jerusalem auf sich. Galiläa war tief und unbestreitbar jüdisches Land.
Das ist ein starkes Beispiel dafür, wie historische Fakten ideologischen Verzerrungen standhalten können. Von diesem strategischen, tiefjüdischen Knotenpunkt in Kapernaum aus predigt er nun also das Königreich des Himmels?
Mhm.
Für mich klingt Königreich immer nach einem geografischen Ort. Man überschreitet eine Grenze und zack, dann ist man drin. Wie genau funktionierte das in dieser antiken Konzeption?
Im Griechischen wie auch im Semitischen ist der Begriff viel dynamischer. Das Wort bedeutet nicht in erster Linie einen Ort mit Grenzen, sondern es geht um Herrschaft oder Königsherrschaft, also um Autorität und Einflussbereich.
Okay.
Die Theologen beschreiben die Mechanik dieses Reiches oft mit dem paradoxen Begriff des schon, aber noch nicht.
Schon, aber noch nicht.
Ja. In der hellenistischen Geschäftswelt gab es dafür das wunderbare Wort Arabon. Das ist ein Begriff, der so viel bedeutet wie eine rechtlich bindende Anzahlung oder eine erste Rate, die vollständige Zahlung garantiert.
Um das mal für uns greifbarer zu machen, das ist, als würdest du ein Haus kaufen. Du hast unterschrieben, das Geld ist überwiesen, die Grundbuchänderung ist durch, das Haus gehört rechtmäßig zu 100% dir. Das ist die Realität.
Ja, perfektes Beispiel.
Aber der aktuelle Mieter ist vielleicht noch nicht ausgezogen oder es muss noch saniert werden. Du kannst noch nicht darin wohnen. Das volle Erlebnis, das tatsächliche Genießen des Hauses steht noch aus, auch wenn es dir bereits gehört.
Ganz genau so ist es. Die Herrschaft Gottes ist durch die Präsenz Jesu schon in die reale Geschichte eingebrochen. Jedes Mal, wenn er heilt, wenn er Dämonen austreibt oder die Bergpredigt lehrt, sehen die Menschen diese Anzahlung. Die Macht des Bösen wird zurückgedrängt. Das ist das schon.
Und das noch nicht.
Die endgültige Vollendung, die Beseitigung allen Leidens, des Todes und der Ungerechtigkeit in der Welt, das ist das noch nicht, auf das die Welt eben noch wartet.
Um diese komplexe Herrschaft jetzt in die Breite zu tragen, braucht er natürlich Führungspersonal. Ein CEO braucht ein C-Level-Management. Und hier bricht er wieder mit allen etablierten Normen.
Oh ja, massiv.
Normalerweise suchten sich in der Antike ehrgeizige Schüler einen berühmten Lehrer und baten demütig darum, bei ihm studieren zu dürfen. Ein weiser Rabbi lief nicht herum und bettelte um Studenten. Jesus macht aber genau das. Und dann wählt er als sein Kernteam auch noch Fischer. Also, was bedeutet das alles?
Was meinst du?
Wenn man eine intellektuelle theologische Bewegung starten will, nimmt man doch Schriftgelehrte, keine einfachen Handwerker vom See.
Dieser Punkt wird oft völlig missverstanden, weil wir ein romantisiertes, falsches Bild von diesen Fischern haben.
Echt? Waren das keine armen Schlucker?
Nein, überhaupt nicht. Wir stellen sie uns oft als arme, ungebildete Bauern vor, die in zerrissener Kleidung am Ufer saßen. Die historischen Quellen und archäologischen Funde am See Genezareth zeichnen da ein ganz anderes Bild.
Wie sah das Bild denn wirklich aus?
Das waren oft solide, mittelständische Unternehmer. Der Fischfang war ein hochprofitabler Industriezweig damals. Sie hatten Boote, sie besaßen extrem teure Netze und Familien wie die des Zebedeus leiteten ganze Fischereigenossenschaften mit Angestellten.
Wow, das war mir so gar nicht klar.
Ja, sie fingen nicht nur Fische, sie salzten und trockneten sie, um sie als Delikatesse durch das halbe Römische Reich zu exportieren.
Ah, das ändert die Dynamik natürlich völlig. Er sucht sich also keine Leute, die ohnehin nichts zu verlieren haben, sondern gestandene Manager. Leute, die wissen, wie man komplexe Logistik plant, wie man Teams führt, wie man mit den harten, unvorhersehbaren Elementen auf dem See klarkommt.
Genau, und wie man Rückschläge einsteckt, wenn die Netze mal leer bleiben.
Das sind ja absolute Kernkompetenzen für den Aufbau einer völlig neuen Bewegung.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, genau deshalb war ihre Entscheidung, ihm sofort zu folgen, so ein massiver Einschnitt. Sie ließen intakte Familienunternehmen zurück. Das war ein enormes soziales und finanzielles Risiko.
Familie war damals doch alles, oder?
Die Familie war das absolute Zentrum der antiken Gesellschaft. Selbst in den strengsten pharisäischen Schulen der Zeit, wie den Häusern von Hillel und Shammai, gab es intensive Debatten darüber, wie lange ein Ehemann seine familiären Pflichten vernachlässigen durfte, um die Tora zu studieren.
Was war da so der Konsens?
Der Konsens lag oft bei 1 bis maximal 2 Wochen.
Nur 2 Wochen?
Ja. Es gibt spätere rabbinische Legenden von Männern, die jahrelang studierten, aber das waren absolute Ausnahmen. Jesus verlangt hier also eine radikale Neupriorisierung, die das soziale Gefüge extrem strapaziert hat.
Heißt das, das Prinzip dieser neuen Bewegung war es, die eigene Vergangenheit völlig auszulöschen? Mussten sie alles vergessen, was sie je gelernt hatten, um spirituell tauglich zu sein?
Überhaupt nicht. Und das ist der vielleicht schönste Mechanismus in dieser Geschichte. Gott vernichtet unsere Vergangenheit nicht. Er recycelt sie.
Er recycelt sie. Das ist gut.
Er nimmt genau die Fähigkeiten, die diese Männer in der Geschäftswelt gelernt haben, ihre Ausdauer, ihre Teamarbeit, ihr strategisches Denken und definiert lediglich das Ziel neu. Aus Fischern von Fischen werden Menschenfischer.
Hast du da ein Beispiel, wie das heute aussehen könnte?
Dr. Kehner erzählt dazu eine fantastische persönliche Geschichte. Als er selbst ein junger Christ wurde, dachte er in seinem anfänglichen Eifer, er müsse all sein säkuläres Wissen ablegen. Er liebte klassisches Latein und übersetzte gerade Julius Caesars Gallischen Krieg.
Okay.
Er war kurz davor, dieses vermeintlich weltliche Wissen aufzugeben. In einer etwas naiven Aktion schlug er die Bibel blind auf und landete bei dem Satz, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist.
Nein. Das ist ja fast schon komisch präzise. Caesar für Caesar.
War genau diese tiefe, jahrzehntelange Ausbildung in antiken Sprachen, Geschichte und Kultur das absolute Fundament, das ihn befähigte, einer der weltweit führenden Gelehrten für den historischen Kontext des Neuen Testaments zu werden.
Seine Fähigkeiten wurden also nicht weggeworfen, sie wurden für die neue Mission einfach transformiert und maximiert.
Richtig. Nichts geht verloren.
Nichts geht verloren, alles wird neu ausgerichtet. Mit diesem Team aus umfunktionierten Logistikern und Managern startet Jesus also sein öffentliches Wirken. Und die Resonanz ist unvorstellbar. Er wird im Grunde über Nacht zu einem antiken Superstar. Die Texte beschreiben eine Viralität, die das ganze Land erfasst.
Ja, und Matthäus nutzt ganz bewusst rhetorische Hyperbeln, um diese Wucht greifbar zu machen.
Hyperben.
Also Übertreibungen. Wenn er schreibt, Jesus heilte in der ganzen römischen Provinz Syrien und machte jeden Kranken gesund, dann ist das stilistische Übertreibung, um die schiere, erdrückende Masse an Menschen zu beschreiben, die alles stehen und liegen ließen. Es war eine verzweifelte Gesellschaft.
Weil die medizinische Versorgung so schlecht war.
Genau. Wir wissen aus Quellen, dass die Menschen damals in Scharen zu den heißen Quellen in Hammer Tiberias pilgerten, getrieben von der bloßen Hoffnung auf Linderung ihrer Leiden.
Diese unglaubliche Verzweiflung führt ja oft zu einem Glauben, der bereit ist, völlig irrationale Strapazen auf sich zu nehmen, wenn auch nur der kleinste Funke Hoffnung besteht.
Absolut. Dr. Kehner illustriert diese Art von opferbereitem Glauben mit einer Geschichte aus Kenia von einem seiner Studenten. Die kleine Schwester dieses Studenten war vollständig gelähmt.
Oh je.
Die Familie hörte von einem Gottesdienst, der weit entfernt, auf der anderen Seite eines gefährlichen Flusses stattfand. Der Vater hielt es für unmöglich und gab auf, aber die Mutter weigerte sich einfach.
Sie ist trotzdem losgegangen.
Ja. Sie lud sich das gelähmte Mädchen auf den Rücken und trug sie unter extremsten körperlichen Schmerzen durch diesen Fluss. Und laut den Berichten der Familie wurde das Kind dort tatsächlich dauerhaft geheilt.
Wahnsinn.
Das ist genau die Qualität von ungeschöntem, absolut verzweifeltem und kraftvollem Glauben, die wir in den antiken Berichten über Jesu Heilungen in Galiläa finden. Die Menschen kämpften sich buchstäblich durch Dächer, um zu ihm zu gelangen.
Diese Geschichten sind unglaublich mächtig. Und es ist völlig logisch, dass eine solche Machtdemonstration sofort Zehntausende begeisterte Anhänger generiert. Aber wenn wir die Mechanismen von Menschenmassen analysieren, dann wissen wir, dieser virale Hype hat eine extrem gefährliche Schattenseite. Beliebtheit ist keine Autorität.
Das wirft eine wichtige Frage auf, denn das ist der entscheidende Punkt. Die Texte warnen uns zwischen den Zeilen sehr deutlich vor der Illusion des öffentlichen Applauses. Wenn wir das Matthäusevangelium bis zum Ende lesen, erkennen wir eine ziemlich erschreckende Dynamik.
Die Stimmung kippt ja dann massiv.
Genau. Die gleichen Menschenmassen, die ihn hier in Galiläa wegen seiner Wunder umschwärmen und die ihn später in Jerusalem die Kleider auf den Weg legen und Hosanna rufen, sind extrem manipulierbar.
Ja, das geht dann ganz schnell.
Als sich das politische Klima dreht und die religiösen Führer Druck ausüben, ist es fast dieselbe Masse, die sich im Hof von Pontius Pilatus versammelt und lautstark brüllt, kreuzigt ihn. Die öffentliche Meinung ist flüchtig wie der Wind.
Es ist die antike Blaupause für unsere moderne Aufmerksamkeitsökonomie. An einem Tag bist du der absolute Held, dein Content geht viral, weil du etwas Großartiges getan hast. Du sonnst dich in der grenzenlosen Zustimmung. Und am nächsten Tag verändert sich ein winziges Detail in der Berichterstattung, der Algorithmus kippt oder du entsprichst nicht mehr den Erwartungen der Masse und du wirst von genau demselben Publikum gnadenlos gecancelt und vernichtet. Jesus durchschaut das offenbar völlig. Hätte er in der Wüste nachgegeben und den spektakulären Sprung vom Tempel gewählt, hätte er seine Identität auf genau dieser flüchtigen Zustimmung aufgebaut.
Ja, das wäre ein wackeliges Fundament gewesen.
Stattdessen ruht er in der Identität, die ihm bei der Taufe zugesprochen wurde, noch bevor er auch nur ein einziges Wunder getan hatte. Okay, wir haben heute ein faszinierendes Netzwerk an Mechanismen freigelegt.
Das haben wir.
Wir haben das Kriterium der Peinlichkeit bei der Taufe analysiert, das die historische Glaubwürdigkeit paradoxerweise zementiert. Wir haben die psychologische Tiefe der Wüstenprüfung gesehen, in der der Teufel heilige Schriften als Waffe benutzt. Wir haben verstanden, warum der Umzug an den Logistikknotenpunkt Kapernaum genial war, um das schon, aber noch nicht Königreich aufzubauen. Oh, da bin ich gespannt. Und wir haben gesehen, wie Jesus die analytischen und organisatorischen Fähigkeiten von Unternehmern recycelt hat, anstatt sie auszulöschen, während er sich gleichzeitig nie der Illusion des viralen Massenapplauses hingegeben hat. Wir lassen dich, der du uns heute zuhörst, jetzt mit einem Gedanken zurück, der sich durch diese gesamte Analyse zieht und der uns direkt in unseren Alltag katapultiert.
Oh, da bin ich gespannt.
Erinnere dich mal an die zweite Versuchung in der Wüste. Wir haben analysiert, wie der Teufel Psalm 91 zitierte. Er nutzte einen absolut wahren, unbestreitbaren Datenpunkt, einen heiligen Text. Aber er schnitt den gesamten historischen und logischen Kontext ab, um daraus eine Waffe zu formen, die in eine toxische Richtung lenken sollte.
Ja, perfide.
Wir sehen genau diese Strategie der bewussten Auslassung heute überall in unserer Gesellschaft. Jemand nimmt einen wahren Fakt, ein kurzes Zitat, eine isolierte Statistik, schneidet den Kontext ab und baut daraus ein manipulatives Narrativ. Wenn du also heute deinen Newsfeed öffnest, durch Social Media scrollst oder Nachrichten konsumierst, frag dich nicht nur, stimmt diese Information?
Sondern
frag dich, welcher Kontext wurde hier absichtlich weggelassen, damit ich emotional reagiere und quasi vom Dach springe?
Wie viel von dem, was wir täglich ungeprüft konsumieren, ist in Wahrheit einfach nur Psalm 91 ohne Kontext?
Das ist eine Frage, die uns echt helfen kann, in einer lauten Welt einen kühlen, analytischen Kopf zu bewahren. Schön, dass du heute wieder mit uns am Tisch saßt. Wir hören uns bei der nächsten tiefgehenden Analyse.